liebe Gemeinde, wir haben die Helme aufgesetzt und sehen uns seltsame Bilder an. Die Nostromo ist vollgerümpelt mit Laborequipment und seltsamen Gerätschaften, Monitoren und Magnetbändern. Und unter dem einen seltsamen, riesengroßen Helm sitzt mein lieber Freund Basti. Hallo Basti.
Hallo Odo.
Und unter dem anderen bewusstseinserweiternden oder verzerrenden Helm sitze ich selbst und versuche irgendwie in dieses Gespräch reinzufinden zu einem Film, den ich hier reingeschliffen habe, der irgendwie in die Kerbe reinpasst, einer Reihe, die wir eine ganze Weile nicht fortgeführt haben und die jetzt aber nach Fortsetzung verlangt, denn ich zerre jetzt in unseren Zweiergesprächen heute und in der nahen oder etwas ferneren Zukunft direkt drei Filme hier rein, die so ein bisschen in diese Paranoia-Ecke reinschlagen, aber auch noch so ein eigenes Ding haben und zwar so ein bisschen Cyberquatsch mit reinbringen. Und das ist heute Project Brainstorm und es werden irgendwann auch noch Folgen, da könnt ihr euch da draußen schon mal schön drauf vorbereiten, der wundervolle Hackers und
Hack the Planet!
Ja! Und das Netz. So. Aber wir starten mit Project Brainstorm. Und Basti, wie ich wohl weiß, hast du den jetzt zum allerersten Mal gesehen, richtig?
Das ist absolut korrekt. Ich habe den zum ersten Mal gesehen, ja.
Was war denn so deine Idee? Du wusstest doch, dass dieser Film existiert.
Ja, und ich habe den auch sehr lange verwechselt mit The Philadelphia Experiment.
Ja.
Genau, der. Und einer von den Schauspielern spielt eben halt auch in dem Film mit. Also da gab es halt ganz viele Querverweise.
Mhm.
Und ich kannte den Film durch unsere Fernsehzeitung, Ich kannte nämlich dieses Bild, wo Christopher Walken diesen markanten Helm aus dem Anfang des Films aufsetzen hatte.
Mhm.
Genau, und das war mir bekannt. Und ansonsten lief der komplett unterm Radar. Das ist wirklich so ein Film, den hätte ich echt vergessen. Also ich hätte nicht mehr gewusst, dass es den gibt, wenn ich nicht mal irgendwann wieder über Douglas Frumbles Filmografie gestolpert wäre. Aber ansonsten,
Die ja gar nicht mal so lang ist, ne? Denn nach dem Film hier hat er schon das Handtuch geschmissen und gesagt, ich werde nie wieder einen Hollywood-Film drehen. Seine Vita ist da jetzt, was Regiearbeiten angeht, gar nicht so wahnsinnig lang.
Aber er hat da was wirklich Wahres gesagt und etwas, was ich zutiefst nachvollziehen kann, dass dieses Studiosystem, Hollywood-System, wie Krieg ist und dass man sein Privatleben aufgeben müsste, um so einen Film zu realisieren und sich trotzdem ganze Zeit rumstreiten und man hätte dann ein viel leichteres Leben ohne so etwas und deswegen hat er sich dann draus zurückgezogen und noch aus verschiedenen anderen Gründen. Dem Film ist er ja trotzdem treu geblieben als Special Effects Artist. Aber und vor allem für die ganze IMAX-Produktion, wo ja auch heutzutage auch immer noch der Christopher Nolan davon profitiert, von seiner Pionierarbeit. Mhm. Aber Filme machen,
Ja, nee, das hat er dran gegeben. Aber okay, seine beiden Werke haben auf jeden Fall beide ihren Ruf. Auch wenn Brainstorm nicht unbedingt damals jetzt unbedingt ein Hit war. Der ist ja eher ziemlich hart gefloppt. Aber zumindest sein Film davor, den er gemacht hat, Silent Running, der gilt ja nachweislich als Kultfilm. So, ich weiß gar nicht, war der damals ein Hit? Das kann ich gar nicht sagen. Oder wurde der später zum Kultfilm?
Also ich hatte so das Gefühl, dass der mit dem aufkommenden DVD nochmal so einen Kultstatus erlangt hatte. Der, ich glaube, wurde seinerzeit ein bisschen belächelt, war aber kein richtiger Flop. Und der liegt bei mir auf meinem To-Do-Stapel relativ weit oben. Ich wollte nämlich die letzten Wochen, Monate immer mal reinhauen und irgendwie hatte ich mich dann immer anders entschieden.
Ich müsste den auch nochmal ein zweites Mal gucken. Ich habe den hier auch in meinem Regal, ich habe den damals, als ich mir den angeschafft habe, auch direkt geguckt und fand den, glaube ich, auch ganz cool. Aber das ist jetzt schon wieder so lange her, das müsste ich nochmal nachholen. Wie heißt denn der nochmal im Deutschen? Lautlos im Weltall? Ja, ne?
Ja.
Das werde ich irgendwann nochmal nachholen, denn den habe ich auch durchaus als stark in Erinnerung. Aber Project Brainstorm ist dann nochmal ein anderes Kaliber. Ich finde auch, die beiden Filme unterscheiden sich doch relativ stark, obwohl sie auch Parallelen hier und da aufweisen, vielleicht so von manchen Ideen, von manchen Gedanken. Aber erstmal, bevor wir da direkt reinschlittern, wie stehst denn du überhaupt so zu diesem Filmfeld? Als was für ein Genre würdest du jetzt Project Brainstorm sehen und wie ist so deine Affinität mit dem, was du da findest?
Also für mich ist das ganz klassische Science-Fiction sogar. Also es ist ja wirklich alles fiktional, aber es hat etwas mit Wissenschaft zu tun. Und der Film versucht sich dahingehend auch Mühe zu geben, das auch wirklich als Wissenschaft auch uns zu verkaufen, also darzustellen. Und es gibt den einen oder anderen Paranoia-Aspekt mit drinnen. Aber so ganz grundsätzlich, also genremäßig, ganz klassisch Science-Fiction und eben halt nicht angesiedelt im Weltall, obwohl es auch da auch am Ende dann die ein oder andere dann Querverweis dann halt auch dazu gibt. Aber darüber kann man dann auch am Ende sprechen. Was ist es denn bei dir? Ist es bei dir auch Science-Fiction oder siehst du da noch was anderes, außer jetzt Paranoia, das ja auch offensichtlich ist?
Tatsächlich hätte ich den vor allem im Paranoia-Kino so einsortiert. Und so, also ne, das, was ich mit Cyberquatsch meine, ist ja auch so eine gewisse Subsparte der Science Fiction so. Also das auch, aber klassisch hätte ich das nicht gesehen, nee, weil mir dafür halt diese Weltraumaspekte fehlen. Aber so von dieser ganzen Stimmung her und auch von der Erzählweise, auf die wir später noch näher eingehen, ist das bei mir wirklich tatsächlich einfach Paranoia-Kino. So hat der, das ist die Wirkung, die er auf mich hat. So, von dem Ganzen, wie es gemacht ist und auch wie diese ganzen Funktionsweisen der Technik gezeigt werden und das alles. Und vielleicht noch ein bisschen Thriller mit reingemischt, denn also das hat er durchaus auch mit drin. Gerade bei dem immer höher werdenden Tempo Richtung Ende hin, finde ich, hat er auch einige Thriller-Aspekte, so wo dann zwei Parteien gegeneinander arbeiten, auch die Zeit ein bisschen eine Rolle spielt und so weiter. Ja. Alles Genres, die ich sehr schätze und sehr mag.
Aber weil du sagtest, Science Fiction und nicht Weltall, einer der besten Science Fiction Filme, die ich finde, von Robert Wise, The Andromeda Strain zum Beispiel, spielt ja auch nur komplett auf der Erde. Und das ist ja für mich absolut Peak Science Fiction der 70er. Also,
du hast recht. Aber der hat auch für mich, ich weiß nicht warum, aber der Andromeda Strain hat für mich auch mehr Science-Fiction-Feeling. Ich kann dir noch gar nicht genau sagen, warum Project Brainstorm das für mich nicht so hat. Da muss ich ein bisschen drüber nachdenken. Ich habe den bisher einfach, wenn ich ihn gesehen habe, nie so richtig als Science-Fiction-Film gefühlt, auch wenn er diese Anteile hat.
Also ich habe da eine Vermutung, woran das liegen könnte, aber ich glaube, da kommen wir dann im Verlauf des Gesprächs wahrscheinlich drauf.
Ja, und also da muss ich auch wirklich noch ein bisschen reinspüren und reindenken, wo mein Gefühl da genau herkommt. Das finde ich gar nicht leicht zu sagen. Ich habe eine recht lange Geschichte mit dem Film. Ich kenne den schon sehr, sehr lange. Ich weiß gar nicht, wann der mir zuerst begegnet ist. Ich kann es nicht sagen, aber es ist schon wirklich, wirklich lange her. Der ist ja entstanden, so roundabout mein Geburtsjahr entstanden und rausgekommen. Und ich muss den schon in früher Jugend gesehen haben. Also, und da weiß ich schon, der hat irgendwie seine Note hinterlassen. Der hat vor allem ganz viele Bilder hinterlassen. Und ich glaube auch, ich habe damals so gut wie nichts verstanden, was da passiert ist. So, nur Fragezeichen in mir drin, aber trotzdem total beeindruckt. Alleine von Christopher Walken, seinem Schauspiel und diesem Helm und so der ein oder anderen Schlüsselszene, die da so passiert, die sehr starken Eindruck auf mich hinterlassen hat. Aber bevor wir da reinschlittern, müssen wir mal irgendwie den Inhalt zusammenfassen. Magst du das einfach mal aus der Lameng tun, Basti?
Nein.
So ein Nein.
Nein, nein, nein. Auf gar keinen Fall. Weil das war jetzt genau der Punkt, wo ich gesagt habe, Udo, ich bin absolut gespannt, was du jetzt zu sagen hast.
Ich würde den Inhalt in diesem Falle nicht verlesen. Ich habe mir ein paar Inhaltsangaben durchgelesen, die mir alle jetzt nicht so sonderlich gut gefallen haben. Deshalb dachte ich, ne, aus der Lameng ist vielleicht da die beste Variante. Weil ich würde auch gar nicht alles hinlegen wollen, weil ich könnte mir vorstellen, dass das ein Film ist. Klar, wir werden hier spoilern, wie immer, ne? Ihr kennt das. Aber das ist, glaube ich, trotzdem ein Film, den sehr viele Menschen nicht gesehen haben, weshalb es, glaube ich, da beim Inhalt auch nicht jedes Detail braucht. Also am Ende geht es hier eigentlich um eine Forschungseinrichtung, um ein paar Forscher, die ein Projekt haben, bei dem es darum geht, Gedankenströme, Erinnerungen zu bündeln, zu binden, zu erfassen und in Köpfe wieder zurückzuleiten. Und also dieses Projekt ist ein bisschen vielfältig. Es gibt viele Ansätze, die hier gezeigt werden und verschiedene Ansätze, wie die Wissenschaftler das fortführen. Also nicht nur, dass das wie eine Art von Film ist, die von Menschen aufgenommen werden mit einer Apparatur und bei anderen wieder abgespielt werden können, sondern es können dann nach und nach auch Gedanken und Emotionen, Geschmäcker, Gerüche übertragen werden. Und das halt, also wenn ich es richtig verstanden habe, da habe ich heute noch Probleme mit. nicht nur auf dieser Aufnahmebasis, sondern die arbeiten eben daran, das auch quasi live hinzubekommen, so dass das auch eine Projektschiene ist. So. Und dieses Projekt wird von sehr ambitionierten Wissenschaftlern mit eigentlich ziemlich guten Ideen und guten Gedanken, wohin das Ganze führen soll und wofür das Ganze für die Gesellschaft gut sein könnte, entwickelt. Aber natürlich schalten sich da andere Mächte und Kräfte ein, wie das Militär, und haben so ihre ganz eigenen Ideen, was man damit tun könnte und wie man diese Technologie, die hier erforscht und erschaffen wird, eingesetzt werden können. Und so passiert im Endeffekt eben ein Spiel dieser beiden Mächte, nämlich zwischen Wissenschaftlern und dem Militär. Und es passieren zudem noch andere Dinge, wie der Tod einer sehr wichtigen Wissenschaftlerin und der während des Todes aufgezeichneten Eindrücke und Erfahrungen dieser Person. Und dieses Band spielt ja auch noch eine ganz besondere Rolle im Verlaufe des Films und vor allem im Verlaufe des Finales. Und führt uns so zu einem abschließenden Kampf der Mächte, Kampf um dieses Band, aber auch Kampf um, was mit dieser Technologie geschehen soll. Ich weiß gar nicht, ob wir später auf das Ende so ganz konkret zu sprechen kommen, also so ganz, ganz, ganz konkret. Das müssen wir mal schauen, wie tief wir da reingehen können. Aber ganz grob ist das eigentlich so der Inhalt des Films. Magst du Dinge ergänzen? War das zu konfus?
Also ganz grundsätzlich hast du eigentlich den wesentlichen Teil doch so zusammengefasst. Also Wissenschaftler erforschen an diesem Device, dann kommt das Militär und am Ende muss man versuchen, dieses Projekt irgendwie zu vernichten oder sowas halt, damit das das Militär dann halt nicht nutzen kann. Und dann gibt es noch einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn ganz am Ende. Irgendwie so. Ja. Also ich finde, du hast es eigentlich ganz gut zusammengefasst.
Sehr gut, sehr gut. Das freut mich. Es gibt dann noch zwei weitere Stränge, die sehr wichtig sind, aber die kommen dann später, die so einfach ein bisschen was mit der Emotionalität dieses Films tun, die so ein bisschen was mit mir als Betrachter tun, die für mich so ein bisschen auch zwei Kernpunkte, oder es gibt eigentlich drei Kernpunkte, die ich da so finde, die da sind, aber da friemeln wir uns später durch, wenn wir noch weiter in die Handlung reingehen. Erstmal, wie hat dieser Film dir visuell gefallen, Basti?
Oh, der hat mir sehr gut gefallen. Also das kann ich schon mal grob von meiner Liste abstreichen. Mit dem Mixed-Formaten, also 35mm und 70mm Formaten, was mir auch gleich aufgefallen ist, ich dachte so, oh, das sieht unverschämt gut aus. Also auch dieser Weitwinkel-Look, den der Film die ganze Zeit hat, ganz, ganz, ganz fantastisch. Ich finde auch die Sets tatsächlich auch wirklich echt cool, wofür ein bisschen Mambo Jumbo mit drin ist, wo ich denke, so, da ist das ein oder andere Device aber jetzt wirklich echt ein bisschen zu überpräsent oder blinkt zu oft oder zu viel oder diese goldene Magnetbänder, wo ich dachte, naja, aber es funktioniert halt. Also damit die Geschichte erzählt werden kann, funktioniert es schon. Und ich finde den Film, der hat einen ganz eigenen Look. Der hat nicht die klassische Hollywood-Bildsprache, sondern du hast einen Effektkünstler, der hier in dem Film die Kamera gemacht hat. Und der hat einen anderen Blick. Und der hat ganz andere Arten auch auszuleuchten. Also namentlich hier der Richard Urichit, der hat hier die Kamera gemacht. Hat auch keine wirklich große Liste als DP, sondern ist eben halt Effektkünstler. Und ich weiß nicht, die Effekte, die dann irgendwann reinkommen, es gibt ja dann gerade auch am Anfang, wenn man dann in dieser, ich nenne es jetzt mal in dieser Matrix von diesem Ding halt irgendwie drin ist, wenn man sieht, wie das aufgebaut ist, oder auch am Ende die Grafiken, die sehen natürlich unverschämt gut aus und vor allem für die Zeit, wann die das produziert haben. Also die haben ja eigentlich 1981 produziert, da mussten die noch 2 Jahre noch warten, bis sie dann sozusagen den Film veröffentlichen konnten. Und also für 1981, wo sie es produziert haben, muss ich wirklich sagen, beeindruckend. Vor allen Dingen, die haben ja wirklich computergenerierte Grafiken in diesem Film verwendet. Und ja, dieses Zusammenspiel, das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gefallen. Und wir haben ja dann irgendwann auch diese Aufnahmen, die uns da dann über dieses Device eingespielt werden, direkt in den Kopf. Da gibt es Aufnahmen von Rio, dann irgendwann in San Francisco, wo die mit so einem Paraglider überall rumgeflogen sind und mit einer verdammten IMAX-Kamera das gefilmt haben. Mhm. Meine Güte, das sieht so unfassbar gut aus. Ich könnte mir das stundenlang ansehen. Also wirklich, das ist ganz fantastisch gefilmt. Also vom Look her absoluter Freund davon. Also das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und ich glaube, in einzelnen Szenen kann ich bestimmt noch ein bisschen was dazu sagen, aber so ganz grob, toll, toll. Also dafür war es auf jeden Fall wert, den Film heute schon mal gesehen zu haben. Das kann ich sagen.
Schön, 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 schön. Da dachte ich mir nämlich, das wird direkt bei dir auf Begeisterung stoßen. Und ich finde auch, der macht Kameraseite so viel anders und so viel Interessantes, so viel Gutes, so viel Schönes. Das kriegt mich auch jedes Mal, weil die Kamera ganz oft auch das Erzähltempo total ausgleicht. Denn das Erzähltempo ist eigentlich, obwohl es, ich würde es jetzt nicht als total langsam bezeichnen, aber es ist trotzdem jetzt kein schneller Film. Vor allem nicht so in der ersten Hälfte oder sogar das erste Dreiviertel. Ne? Aber dadurch, dass diese Kamera so oft in Bewegung ist und uns so viel Abwechslung bietet, kommt da eine andere Geschwindigkeit rein, visuell rein. Und das finde ich super interessant. Auch die Arten der Kamerabewegung, die hier alle verwendet werden, mit diesen langsamen Reinfahrten, mit diesen Schwenks, die da drin sind, mit diesen seitlichen Fahrten, die da drin sind. Also ständig ist da irgendwie Bewegung dabei, nicht in jeder Szene, aber in fast jeder. Und also das macht so einen Drive, das macht auch was mit mir, wenn ich diese Wissenschaftler beim Arbeiten sehe. Und ich glaube, das bringt mir die Erzählweise des Films noch ein bisschen näher. Denn die Erzählweise, die ich auch recht besonders finde, da kommen wir jetzt zu, und die Kameraarbeit, das greift so ineinander. Das funktioniert gemeinsam und ich glaube, das eine würde ohne das andere nicht klappen. Wie ist dir die Erzählweise des Films? Wie hat sie dir gefallen? Wie würdest du sie beschreiben und was ist dir daran aufgefallen?
Das ist ja tatsächlich mein großer Kritikpunkt.
Hau raus.
Es ist tatsächlich, ich finde ja die Struktur. Insgesamt, ich finde die sehr zerfahren, genauso wie diese Dramaturgie, die eigentlich fast nicht stattfindet. Mhm. Der Film ist in so vielen Ebenen so antiklimaktisch, der zeigt uns Dinge, wir sind stiller Beobachter, aber wir sind nie involviert. Das liegt zum einen an den Weitwinkelbildern. Das heißt also, wir sind immer sehr weit weg und wenn du nah dran bist, hast du trotzdem viel noch mit vom Raum. Mir fehlte sozusagen ganz viele intime Momente, damit ich bestimmte Sachen besser verstehen kann. Und der Film will auch viel erzählen. Zum einen will er uns erzählen, dass der Wissenschaftler, der Michael von Christopher Walken gespielt, eine Nochfrau hat, aber getrennt lebend von ihr hat und gleichzeitig eine Affäre mit der Wissenschaftlerin vor Ort, gespielt von Louis Fletcher, der Lillian hat. Dann forschen die an diesem Device, dann kommt das Militär noch mit dazu und dann geht das in die Vermarktung, dann soll, jetzt muss ich selber überlegen, wenn das vermarktet wird, dann kommt das Militär dazu und dann stellt sich heraus, man kann das auch noch missbrauchen und dann kann man auch noch telefonieren und das fernsteuern irgendwie und bei diesen ganzen vielen Sachen, die der Film da eigentlich will, müsste der Film mindestens 3 Stunden gehen oder das besser erzählen. Kürzer und prägnanter, weil für den Anfang, damit wir dieses Device erstmal verstehen, vergehen ja fast 10, 15 Minuten, damit wir erstmal wissen, wie die Wirkungsweise ist. Das finde ich zwar interessant, das hat mich aber emotional tatsächlich gar nicht abgeholt. Also der Film ist immer etwas kühl distanziert durch die Wahl, wie er uns reinnimmt und durch den Look. Ich bin davon überzeugt, dass Framboel wirklich dieses Weitwinkel-Konzept gefahren ist und gesagt, okay, wir distanzieren uns hier von diesen klassischen 50 mm aufwärts Objektiven, um die Charaktere näher ranzubekommen, im klassischen Overshoulder, ne? Wo du einen Dialog besser machen kannst. Nein, die Kamera ist immer wild umher und stelle mir die Frage, wer sind wir denn jetzt eigentlich? Das heißt also, an der Stelle hat es tatsächlich nicht funktioniert und ich bin recht schnell auf diesen Stiefel gekommen, dass mir immer dieses visuelle Konzept zum Erzählen der Geschichte leider nicht gefallen hat, obwohl ich die Bilder wiederum mochte und die tatsächlich auch sehr zu schätzen weiß, aber emotional haben sie leider nichts mit mir gemacht. Rational habe ich es verstanden, finde ich cool, aber emotional hat mich das leider kalt gelassen und ich vermute aber, bei dir ist es genau andersrum.
Ah, nee, emotional bin ich eher an anderen Stellen abgeholt. Aber was mich hier sehr abgeholt hat, ist die Art, wie der Film mir diesen ganzen Prozess näher bringt. Und das meine ich auch mit der Erzählweise. Wenn ich da drauf gucke, am Anfang hat mich das sehr verstört. Und mit am Anfang meine ich so die ersten 3 oder 4 Male, die ich diesen Film gesehen habe. Ne? Ich fand den Film nicht immer so geil, wie ich den heute finde. So, das hat sich aufgebaut über jede Sichtung und über die Jahre hinweg. Denn jetzt gucke ich da drauf und sehe halt eine riesengroße Zeitspanne und ein unglaubliches Projekt, dass in total viele Richtungen ausgearbeitet wird und wir kriegen immer Schnipsel zu sehen, wie eine Art Zeitraffer. Wir sehen einzelne Szenen und der Film erklärt uns unglaublich wenig. Der zeigt uns Dinge, der zeigt uns, wie die miteinander interagieren und was teilweise passiert, aber er gibt überhaupt nicht den Erklärbären ab, obwohl unglaublich viel gesagt wird. Und das finde ich geil, weil ich mir selber erschließen muss, was da passiert. Und auch diese Zeitsprünge, die muss ich mir selbst erschließen. Denn also was wir da zu sehen kriegen, muss eine unglaublich lange Zeitspanne sein. Von diesen allerersten Anfängen, diesem ersten Prototypen und dann diesen weiteren, da gibt's diese Designschiene, da gibt's aber auch die technische Sparte, da gibt's wirklich die Ausarbeitung des Ganzen. Und ich finde das, wenn ich da heute drauf gucke, ich finde das wirklich unfassbar faszinierend, fast berauschend an manchen Stellen, da so durch diese einzelnen Stationen mitgenommen zu werden und einfach diese Bruchstücke, diese ganzen vielen Teile puzzelartig vor die Füße geklatscht zu bekommen und da steht dann dieser Regisseur und sagt mir, ja, mach halt was draus. Und ich bin alleingelassen mit diesen Versatzstücken und gucke, was ich daraus mache und das kann auch mit jeder Seherfahrung ein bisschen was anderes sein. Deshalb war ich auch so schwammig an manchen Stellen der Inhaltsangabe, weil das gar nicht so klar ist an manchen Stellen, zumindest nicht mir, der ich nicht solche Dinge tiefer studiert habe und da wirklich mit jedem einzelnen Begriff was anfangen kann oder mit jeder einzelnen Idee direkt irgendwie eine Verbindung habe, sondern bei mir macht das was mit der Stimmung und ich sehe diesen Zeitstrahl und ich sehe, wie sich diese ganzen Ereignisse, die dann nacheinander laufen, manche, die dann auch plötzlich parallel laufen, sobald das Militär ins Spiel kommt, die Spionage ins Spiel kommt und so, das hat einen Sog auf mich. Das hat einen Sog auf mich, der sowohl funktioniert, dass ich dieses Wissenschaftliche total abkaufe, eben weil ich nicht alles kapiere und weil die manchmal Sachen machen, wo ich einfach nur staunend davor sitze, distanziert und staunend, weil das auch einfach nicht meine Welt ist, aber gerade das gibt mir dann wieder eine gewisse Faszination. Und zum anderen kommen halt diese Thriller-Aspekte da rein und diese, also es ist ja hier keine Abhörgeschichte oder so, aber es ist ein Spionage-Aspekt mit drin und vor allem ist dann da auch so ein bisschen ein Intrigen-Part mit drin und sowas. Und sobald das mit reinkommt, habe ich halt den Spannungsaspekt auf der anderen Seite und das auch in dieser versatzhaften Erzählweise, die mir dann manchmal auch nur halbe Situationen gibt, wie zum Beispiel diese erste Versammlung mit den Militärs, die Szenen werden gar nicht richtig aufgelöst, die werden etabliert, da passiert was, ich kriege ein Stimmungsbild und das durch Charaktere, die reagieren und oft sehr emotional reagieren und dann sind wir schon wieder in dem nächsten Versatzstück, was offensichtlich schon wieder ein paar Monate später ist oder zumindest Wochen später und dann sind wieder andere Dinge zwischendrin passiert, die muss ich mir anhand der Dialoge erschließen. So, das. Ich verstehe, dass das nicht unbedingt beim ersten Mal, wenn man diesen Film sieht, sofort wirkt, sofort funktioniert. Bei mir funktioniert es inzwischen ganz tadellos, weil auch jedes Mal, wenn ich den Film wieder einlege und gucke, übt es wieder eine ähnliche Faszination aus, weil ich oft wieder vor denselben Fragen stehe und vielleicht mal eine andere Antwort finde oder nochmal einen ganz anderen Blick drauf habe durch meine eigene Situation, meinen eigenen Prozess oder die Zeit, die vergangen ist und die Dinge, die da so passiert sind. Und das ist nicht emotional, außer an manchen Stellen, so wie die Charaktere reagieren, aber die Erzählweise ist erstmal für mich einfach pure Faszination. Es hat schon manchmal, nicht in derselben Qualitätsstufe, aber manchmal so ein bisschen diese Fingerkniffe, die auch ein Blowout zum Beispiel drin hat. Einfach, dass ich da drauf gucke und denke, boah, ich sehe diesen Menschen unglaublich gerne dabei zu, was sie da tun. Und in diesem Fall verstehe ich nicht alles, was sie tun, aber ich liebe es, dabei zuzusehen. Und ich fühle mich dann auch wie ein Student im Hörsaal, eben distanziert und aus der Weite betrachtend und finde das aber gut, weil ich einfach drauf schauen kann, fasziniert sein kann und das ist einfach okay. Denn wie gesagt, also emotionale Dinge bekomme ich an anderen Stellen. Für mich ist das heute, jetzt bei diesen Sichtungen der letzten Male überhaupt nicht störend, dass mich dieser Punkt nicht emotional abholt. Ich glaube, da hat aber meine Kinosichtung auch viel gemacht. Also das, als ich den im Kino gesehen habe, hat er mich wirklich umgehauen. Das war nochmal so ein ganz eigenes Erlebnis. Das ist echt ein Film, der fürs Kino auch gemacht ist, muss ich sagen. Mhm. Ja, kannst du damit ein bisschen was anfangen?
Nee, tatsächlich überhaupt nicht. Ich habe mir beim Schauen aber genau diesen Gedanken gemacht, ich würde den Film gerne im Kino sehen, diese Experience dort zu machen. Vielleicht auch noch mit einer Einführung vorher oder im Nachgespräch. Das könnte ich mir gut vorstellen, denn ich saß jetzt da, hatte trotzdem meine Aufzeichnung mir daneben gelegt, auch handschriftlich immer was gemacht, immer kurz Pause gemacht, auch kurz sacken lassen und ich bin nicht reingekommen. Ich bin emotional nicht reingekommen. Ich habe aber auch viele Dinge nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, wie Dinge funktionieren. Also der Film gibt sich da wenig Mühe, mir das zu erklären. Ich weiß nicht richtig, wie dieses Device funktioniert. Mhm. Ich verstehe so eine Schnipsel nicht, wie dass dieser eine Typ da irgendwie so ein Magnetband manipuliert. Und daraus wird nicht wirklich viel gemacht. Also daraus wird nicht viel gemacht. Und ich verstehe nicht, warum ich das jetzt gesehen habe. Ich habe ganz viele Dinge in dem Film gesehen, wo ich nicht verstehe, warum werden sie mir gezeigt? Mhm. Wo führt das eigentlich hin? Was ist eigentlich der große Plan von Frumboy hier an der Stelle? Was will er uns erzählen? Und ich finde, dieses Drehbuch, das ist nicht zu Ende gedacht. Also zumindest, wenn man so komplexe Sachen erklären will, dann versuchst du irgendwie so einfach wie möglich runterzubrechen. Nimm einen Handlungsstrang raus. Streich den Jungen raus. Weil selbst, dass er dann irgendwann mal dieses Device aufsetzt und dann verstörende Bilder sieht, daraus macht der Film nichts. Das sorgt nur dafür, dass der Junge im Krankenhaus ist und sich die Firma darum kümmert. Das war's aber auch für den Charakter. Für Christopher Walken so hat das wirklich keinen Impact, außer einen ganz kurzen emotionalen Ausbruch. Aber der hat mich auch kalt gelassen.
Spannend. So, ja, der hat mich sehr erwischt, der emotionale Moment. Also einfach diese Situation, dass das Kind so neugierig ist, sich dieses Ding schnappt, unbeobachtet von den Eltern, finde ich gerade als Vater, ist so eine absolute Horrorvorstellung, die ich sehr gut auf Alltag und mein Leben übertragen kann. Und also mich hat das total erwischt. Damals auch schon als Nicht-Vater, aber heute noch mal mehr als Vater so.
Ja, das gebe ich dir natürlich, das verstehe ich. Aber was ich sagen will, der Film hat sich aber keine Mühe gemacht, mit dem Sohn wirklich gut darzustellen, dass ich mit ihm mitfühlen könnte, dass ich auch da emotional involviert bin. Das bin ich ja gar nicht. Mhm. Und ich bin auch bei Christopher Walken nicht involviert, weil ich weiß gar nicht, wo ist er denn? Was ist denn jetzt eigentlich mit Louis Fletcher? Und was ist mit seiner Frau? Wie kann ich diese Dynamik da zwischen den beiden wirklich verstehen und greifen? Ich finde das zwar tatsächlich das erwachsenste und coolste Konzept von einer Love Triangle, die ich seit einer sehr langen Zeit in einem Film gesehen habe, auf jeden Fall. Und dass es wie im echten Leben halt nicht so einfach schwarz-weiß ist, sondern viel komplexer ist. Den Versuch finde ich tatsächlich ziemlich gut und wie damit auch im Film umgegangen wird. Und trotzdem habe ich dann Herausforderungen, wie sich vor allem Christopher Walken im Verlauf des Films immer mal verhält. Denn er ist definitiv nicht der angenehmste Zeitgenosse, wie uns mehrfach auch klar gemacht wird und verständlich gemacht wird. Obwohl wir im narrativen, also wirklich im weiteren Verlauf des Films, in der Jetztzeit, in der Film spielt, so als Good Guy dargestellt wird. Aber wenn wir irgendwelche Gedankenfetzen oder irgendwelche Aufzeichnungen von ihm sehen, dann ist da halt auch ganz viel Abgründiges mit dabei. Und und dazu kommt halt auch noch diese verstörende Szene, wo der Junge eben halt seinen Vater da sieht, der da irgendwie ihn da anschreit und ich weiß gar nicht, was er da genau sagt. Und ich denke so, wo kommt denn jetzt dieser Gedanke.
Ach so. Der Fetzen, das ist ja tatsächlich, also so wie ich das verstanden habe, ist ja dieses militärische Band, was der Junge da sieht. Das ist ein Gehirnwäscheband. Ein Gehirnwäscheband, was quasi den Geist brechen soll. Und ich glaube, wir sehen einfach nur das, was dann im Kopf des Sohns passiert. Also wirklich eine paranoide Vorstellung, ausgelöst durch dieses Gedankenwäscheband. Also wir sehen da keine realen Dinge, die irgendwann mal passiert und aufgezeichnet sind in irgendeiner Art und Weise. Keine Gedanken und Gefühle, die aufgezeichnet sind, sondern wir sehen tatsächlich, was dieses militärische Band mit dem, also im Geist des Kindes hervorruft für Ängste, ne, paranoide Zustände und so weiter. So meine Interpretation des Gezeigten.
Also meine Gedanken in dieser Szene waren: cool, schön moody und dunkel ausgeleuchtet. Cool, Dampf. Cool, jetzt Dritte auf 11. Sehr düster und bedrohlich, aber ich habe das komplett analytisch betrachtet, diese Szene. Ich war nicht drin, also emotional. Ich war komplett richtig wie entkoppelt von dem Film. Das kann ich jetzt wirklich schon mal so als Vorfazit sagen. Also das hat leider nicht funktioniert.
Ja, verstehe ich auch. Wie gesagt, also ich glaube, das ging mir so bei meinen ersten 1, 2, 3 Mal gucken gar nicht so viel anders. Da hat er für mich sicherlich nicht auf einer total emotionalen Ebene erwischt, sondern eher wirklich einfach mit anderen Dingen überrollt. So, das kam bei mir irgendwie erst später. Aber ich gebe dir auf jeden Fall das eine. Schauspielerisch ist hier nicht nur alles Gold. Ich finde den Jungen zum Beispiel schauspielerisch nicht brillant und vor allem wird ihm auch viel zu wenig gegeben, dass man irgendwie einen Bezug zu dieser Rolle kriegt. Das finde ich bei manch anderem Charakter hier anders, auch wenn wir nur Versatzstücke sehen und eben diese Zeitsprünge sehen und immer nur so Bits und Pieces hingeschmissen bekommen. Aber bei dem Sohn ist das einfach was missglückt, denn eigentlich hat er so seine 2, 3 Momente, da wird nur nicht genug draus gemacht, wie diese kurze Schwimmbadsequenz. Also nicht Schwimmbad, also ist ja so eine Art Innenpool, keine Ahnung. Also diese Schwimmbecken-Sequenz oder diese Sequenz, wo er mit seinem Dad dann irgendwie da mal im Labor unterwegs ist oder so. Er kriegt eigentlich die Zeit zu atmen, aber darf es dann trotzdem nicht. Das war schade. So, also da gebe ich dir völlig recht, da hat das Drehbuch hier und da mal einen Schnitzer hingelegt oder einfach Möglichkeiten liegen gelassen, ne? Oder einfach Chancen liegen gelassen, so am Ende. Auf der anderen Seite gibt's für mich sehr starke emotionale Momente, aber das wird dich dann auch nicht gekriegt haben, wie zum Beispiel der Tod der Wissenschaftlerin, die sich dann selber aufzeichnet, oder?
Doch, der hat mich gekriegt.
Ah, cool, okay.
Das mochte ich, weil ich mochte ihre Rolle und wie Louis Fletcher sie angelegt hat, mochte ich tatsächlich sehr.
Ja.
Dass die auch ganz vorsichtig mit dieser Situation umgegangen sind, dass die Ex-Frau auch im gleichen Unternehmen arbeitet und dass man da immer so vorsichtig umhergetänzelt ist und dass es da keinen, ich nenne es jetzt mal so einen Kleinkrieg gab. Den gab es da gar nicht, den hat der Film komplett ausgelassen, hat das immer so in Nebensätze reingelegt. Ich habe damit kein Problem, wenn sie keins hat, so grob.
Genau.
Und ich mochte ihre Rolle sehr als rauchende, herzkranke Wissenschaftlerin. Das habe ich schon gespürt. Also das hat sie sehr gut gemacht. Und ihr Ableben war natürlich ein kleines bisschen drüber. Also ich fand es schon sehr gestaged alles. Mhm. Aber sie hat das Beste da rausgeholt. Und ich verstehe wiederum die Idee des Films dahinter, das zu tun. Das auf jeden Fall. Fand ich stark. Und vor allem, was dann auch direkt danach kam. Der Film hat auch ein paar interessante Zeitsprünge. Also direkt nach ihrem Tod hast du dann eine Außenaufnahme von oben auf eine riesengroße Kirche. Aha, das.
Ja. Ja.
Ja.
Ich finde die Todessequenz sehr, sehr stark und das ist auch für mich einer der emotionalsten Momente in dem Film. Und das packt mich auch jedes Mal wieder. Aber also da merke ich wirklich, wie meine Herzfrequenz auch hochgeht, wie ich auch wirklich mitleide. So, also gerade, ich finde das auch sehr, sehr gut gespielt, wie sie diese Herzattacke am Anfang, wie sie dieses Teil nicht mehr hochheben kann und sich an die Brust fasst und wieder hochgeht, der Gesichtsausdruck, das finde ich sehr, sehr stark. Und auch dann sehr verständlich, dass gerade sie so Workaholikerin ist und so in diesem Projekt drin ist, das ist ihr Baby, dass sie dann wirklich diese Aufzeichnung da auch noch macht. Das habe ich ihr sofort abgekauft, weil es so sehr zu diesem Charakter passt, so sehr zu dieser Leidenschaft dieser Wissenschaftlerin passt. Das fand ich ganz, ganz stark. Interessant, ich habe da immer wieder drauf geguckt, auf diese Rolle, dieses Schauspiel und musste immer wieder denken, hey, das erinnert mich irgendwie das ist wie, als wäre sie eine Columbo Gegenspielerin einer Folge, die es gar nicht gibt. So, ich weiß gar nicht warum, aber sie wirkt auf mich immer wie eine perfekte Columbo-Gegenspielerin, genau mit dieser Rolle, genau mit dieser Art, mit diesem Unwirschen, manchmal auch genervten, mit diesem sehr introvertierten Spiel. Finde ich super spannend. Hätte eine tolle Columbo-Gegenspielerin, hätte das gegeben.
Auf jeden Fall. Jetzt, wo du sagst, habe ich kurz überlegt, hat sie nicht mehr gespielt? Nein, hat sie nicht, aber das wäre echt cool gewesen, ja.
Das wäre es, auf jeden Fall. Ich finde auch sowieso, der Film ist sehr tadellos besetzt. Wenn man jetzt von einigen schauspielerischen Entgleisungen mal absieht, aber rein von der Besetzung her liebe ich viel, was ich hier sehe und finde alles ziemlich stark gemacht, auch was die Militärs angeht und so die Nebenrollen angeht. Auch der, Gott, jetzt fällt mir da der Name nicht ein.
Cliff Robertson?
Ja, ich meine den Menschen, der dann da im Keller sich diese pornografischen Sachen bis zum Umfallen anguckt.
Ja. Abramson.
Yes. Mhm. Fand ich auch eine richtig coole Nebenrolle. So, er spielt das richtig gut und ich nehme ihm total ab, was er da spielt. Also finde ich sehr, sehr schön gemacht. Auch ein interessanter Nebenrollenpart, der immer mal wieder irgendwie eine Idee auch in den Film mit reinschmeißt. Ja, und Christopher Walken sehe ich ja eh immer gerne, gerade in so einer Hauptrolle. Puh, ja.
Also Joe Dorsey, der hier den Held spielt, der Film hat mich ein ganz kleines bisschen auf eine falsche Fährte gelockt. Denn wenn ein Film von Douglas Frambois eine Rolle hat, wo jemand Hell heißt, ja, dann werde ich hellhörig.
Schönes Wortspiel.
Weil du musst davon ausgehen, dass das kein guter Charakter ist und der Film spielt sehr gut damit. Am Ende ist es ja dann irgendwie doch ein Mitspieler unseres Protagonisten und nicht ein Antagonist. Von daher, der Film legt da so ein paar Fährten. Das fand ich tatsächlich ziemlich cool. Ich mochte auch seine Rolle. Ich habe mich sehr gefreut, Cliff Robertson zu sehen zum Beispiel. Und ich war total überrascht wegen Natalie Wood, weil die erinnert mich so ein bisschen an Olivia Colman.
Ja.
Die haben so einen gleichen Vibe. Und da war dann erstmal total überrascht, was da eigentlich tatsächlich hinter den Kulissen passiert ist und dass sie die Dreharbeiten ja gar nicht überlebt hat. Denn die ist ertrunken.
Ja, führ das gerne mal ein bisschen aus, weil ich glaube, das weiß nicht jeder. Ich weiß es tatsächlich auch erst genau seit heute, seit ich da nochmal tiefer recherchiert habe. Das habe ich vorher alles gar nicht mitbekommen. Beschreib ruhig mal ein bisschen.
Ja, also die Natalie Wood, die ist auf einem Boot unterwegs gewesen mit ihrem damaligen Mann, den Robert Wagner. Und die hatten als Gast auch den Christopher Walken eingeladen. Und nächsten Morgen hat man sie dann tot im Wasser gefunden. Und Robert Wagner hat den Verdacht gehabt, dass sie während der Dreharbeiten eine Beziehung zu Christopher Walken gehabt hätte. Und deswegen hat sich dann diese Gerüchteküche, die vor allen Dingen auch in der Boulevardpresse dann hin und her getragen wurde, ist dann auch so zugespitzt, dass es dann halt wirklich richtige, echte Verdächtigungen gab, die sich aber alle im Sande verlaufen haben. Denn sehr wahrscheinlich war es auch so, sie war auch schwer alkoholkrank. Sie musste, damit sie dann die Rolle fertig spielen konnte, musste sie 25 Kilo sehr schnell abnehmen und hat das dann kompensiert mit Alkoholkonsum, also übermäßigen Alkoholkonsum, das ich übrigens nicht im Film gesehen habe. Krass, was Make-up möglich ist. Aber auf jeden Fall ist da ganz viel im Dunkeln noch verborgen. 2012 gab es dann ein Update, dass es wirklich Ertrinken ist und ohne Fremdeinwirkung, wenn ich das richtig verstanden habe. Und sowohl Robert Wagner als auch Christopher Walken sind sozusagen unschuldig dran, obwohl sie mit ihr zusammen auf diesem Boot waren. Mhm. Das ist natürlich auch eine schwierige Sache, drei Leute auf einem Boot, einer stirbt, da liegt der Verdacht nahe, dass es einer gewesen ist und ja, genau.
Vor allem, wenn dann halt noch so eine Affärengeschichte dann so im Raum schwebt.
Ganz genau. Also ganz schwierige Kiste. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das einsortieren soll. Ich würde mich tatsächlich gerne ein bisschen dazu einlesen wollen. Aber jetzt hier fürs Gespräch, also das der Wissensstand, den ich habe und finde es tatsächlich sehr schade, weil sie hat eine tolle Präsenz. Ich finde das cool, was Frambois mit denen in dem Film macht, dass die alle sehr, wie kann ich es am besten ausdrücken, ich finde nicht, dass die so so drüber sind, dass sie sich so reinlegen, sondern dass sie das auf eine sehr angenehme Weise reserviert alles machen und einen ganz feinen kleinen Mienenspiel reingeben. Mit Ausnahme von Christopher Walken, der macht eigentlich das, was er eigentlich am besten immer kann. Mit seinem markanten Grinsen, seine Augen die ganze Zeit offen lassen, nicht ein einziges Mal blinzeln und all so eine Sachen. Da weiß ich auch nie, ist der Typ gut oder nicht. Ja, also ich kann wirklich sagen, toll besetzt, viele Charaktergesichter. Das ist ja das, was ich auch hier schon so oft gesagt habe. Keine nur normschönen Menschen, sondern wirklich Charaktergesichter. Typische 70er, 80er Jahre Gesichter. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Kommt auch mit auf meine große Habenliste bei dem Film.
Mhm. Ja, verstehe ich. Christopher Walken macht wirklich sehr sein Christopher Walken-Ding, aber das ist vielleicht auch einer der ganz großen Stärken und auch einer der Gründe, warum ich den Film auch immer wieder gerne reinschmeiße, weil ich ihm einfach unfassbar gerne dabei zusehe, wenn er so sein Ding macht, sein Mienenspiel, auch seinen Tanz an irgendeiner Stelle noch mit reinbringt, wofür er ja auch sehr bekannt ist und ja, einfach so seine... Er ist ja immer drüber, so. Immer wieder drüber. Und das passt aber hier so wahnsinnig gut zu dieser Rolle des beinahe manischen Wissenschaftlers, der so seine Ideen verfolgt und dafür in Anführungsstrichen auch über Leichen gehen würde. Also einfach, der zieht seine Sachen durch, der zieht das mit Leidenschaft durch, der fährt auch einfach mal aus der Haut, ist ein bisschen cholerisch unterwegs und verfolgt so sein Zeug. Und das nehme ich ihm hier auch total ab, gerade als dieser Wissenschaftler, der halt in so einem Projekt so knietief drinsteckt und dafür eigentlich alles andere links und rechts und vorn und hinten liegen lässt. Also das ist schon spannend. Ein toller Charakterkopf. Also ich wünschte mir immer, er hätte noch viel, 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 viel mehr Hauptrollen gespielt. Er dürfte ja zum Glück einige spielen, aber ich sehe ihn immer wieder gerne. Aber zum Glück hat er uns einfach generell eine riesengroße Vita geschenkt. Wenn man sich einmal wirklich durch sein ganzes Werk durcharbeiten wollen würde, dann hätte man schon so einiges zu tun. Ich habe nicht geguckt, wie viele Filme er irgendwie mitgespielt hat, aber es sind verdammt nochmal viele. Magst du uns mal ein bisschen was zum Sounddesign und zum Punkt Musik sagen? Was ist dir da aufgefallen?
Also Musik habe ich einen riesengroßen Punkt, denn ich wollte dich eigentlich fragen, was hältst du denn eigentlich von Aliens und was hältst du eigentlich von Star Trek The Wrath of Khan? Und das wäre dann meine Überleitung gewesen, denn ich bin ein großer Fan beider Filme und ich mag bei beiden Filmen auf jeden Fall die Musik und das hört man auch sehr klar und deutlich raus, wer die Musik gemacht hat. Mhm. Niemand Geringeres als James Horner hat ja hier die Musik gemacht. Und er ist für mich das fehlende verbindende Glied, um den Film mir trotzdem noch so ein bisschen nahe zu bringen. Ansonsten wäre der Film wahnsinnig unterkühlt, aber hier schafft der Soundtrack das, was der Film manchmal nicht schafft, nämlich Spannung aufzubauen, auch die emotionalen Beziehungen untereinander ein bisschen zu verstärken, aber ganz besonders Spannung aufzubauen. Es gibt so einzelne Szenen im Film, wo Christopher Walken hier vom Computer sitzt. Und das könnte gar nicht langweiliger und generischer sein, weil das wird einfach eisekalt abgefilmt. Aber der Score gibt mir das Gefühl, dass es hier wirklich ein heißer investigativer Part ist, dass hier was recherchiert ist, dass Zeitdruck ist, also das ist wie das Ticken einer Bombe irgendwie. Und James Horner hat es einfach drauf, da wirklich all in zu gehen und uns diese Szene halt einfach rüberzubringen mit der Dringlichkeit und Bedeutung. Heißt für mich im Umkehrschluss, dieses Score rettet diesen Film für mich. Ja. Also, dass der Film nicht langweilig ist. Ich finde ihn stark. Ganz, ganz, ganz toll, Udo. Wie findest du den Score?
Ich hatte gehofft, dass du solche Sachen sagen würdest, weil also das springt mir gleich ins Herz, denn es geht mir ganz genauso. Ich finde gerade in diesem Thriller-Part macht die Musik so dermaßen viel. Also, ich bin ja bekannt dafür, dass ich Filme besonders mag, die mir einfach eine Stimmung verpassen, wo mir dann manchmal auch echt egal ist, ob da alles so zusammenpasst, drehbuchseitig, ob die Geschichte jetzt total ausgefeilt ist und bla. Das hier ist halt wieder so ein Ding. Deshalb mag ich den auch so, weil der für mich genau auf dieser Ebene funktioniert. In diesem Thriller-Part macht die Musik exakt das, was du gesagt hast. Sie zieht da so rein, als würde man den spannendsten Paranoia-Thriller-Krempel überhaupt sehen, was aber eigentlich ohne die Musik erstmal gar nicht der Fall ist. Ich gucke dann da drauf und ich verstehe ganz oft überhaupt nicht, was da passiert. Oder es passiert auch einfach gar nicht so viel. Oder ich habe nur Fragezeichen über meinem Kopf und dann macht trotzdem diese Mucke, dass ich denke, hier muss ich aber am Ball bleiben. Jetzt wird's heiß. Jetzt wird's haarscharf hier. Jetzt wird zum Gegenschlag ausgeholt und so weiter und so fort. Und das finde ich unglaublich spannend, dass so zu sehen, wie viel Macht Musik in einem Film hat. Mhm. Und das zeigt Project Brainstorm unglaublich gut. Und das macht er auch schon in so kleinen Szenen. Wir sehen hier das erste Mal überhaupt in der Filmgeschichte ein Liegefahrrad in diesem Film. Und ich finde diese Szene auch wieder, es ist auch schön gefilmt. Das möchte ich auch geben. Und das Liegefahrrad sieht auch geil aus. Okay. Aber durch die Musik wird das eine Szene, wo ich klebe gebannt am Monitor. Und ich kann dir nicht, inhaltlich kann ich dir nicht sagen, warum. Es ist einfach die Musik. Das ist so geil. Das kriegt mich dann so dermaßen, dass ich wirklich, ich bin dann richtig gefesselt in meinem Sitz. Ja, das macht Horner. Wahnsinn.
Das macht er richtig gut. Und ich finde, dass, weil du jetzt noch gesagt hast, das Sounddesign, das ist jetzt gar nicht so voluminös, sondern ich finde es sehr funktional. Ich verstehe sozusagen diesen Raum dank der Geräusche oder die Räume, verstehe ich sehr gut. Ich muss dazu sagen, ich habe in Synchro geschaut. Deswegen kann ich nicht sagen, wie es im Original ist, aber in der deutschen Tonmischung finde ich das super funktional. Also verstärkt die Szenen, aber schafft nicht noch eine weitere Ebene. Das macht der Film auf jeden Fall nicht. Das macht wirklich, die weitere Ebene macht wirklich nur der Score, aber nicht das Sounddesign. Ich weiß nicht, was du wahrgenommen hast. Ich finde es aber cool, mit was für einer Auswahl an Sounds aber in diesem Film aufgewartet wird, also was da uns präsentiert wird. Das finde ich wiederum cool, welche Geräusche die eigentlich machen. Und was man bestimmten wissenschaftlichen Geräten, die da rumstehen, zugewiesen wurde. Also, so dass du die Geräte auch noch unterscheiden kannst. Also, da hatte ich wahnsinnig viel Freude dran. Aber insgesamt jetzt nicht so das riesengroße Ding, wie, was werden jetzt vergleichbar, wie zum Beispiel Blowout, den wir ja schon hatten.
Verstehe ich, absolut. Also ich finde erstmal auf der einen Seite ist das Sounddesign einfach sehr schön gemacht, was die wissenschaftliche Seite angeht. Das hat definitiv nicht die Qualität von Blowout, ganz klar, aber trotzdem so, dass es mir viele Dinge greifbar macht und ich viele Dinge auch einfach ein bisschen mehr haptisch spüren kann, quasi. Wenn da so die Bandmaschinen laufen und irgendwelche Schalter und Hebel betätigt werden oder an diesem Helm rumgefriemelt wird und so weiter und so fort. Aber was für mich dieses Sounddesign so ein bisschen herausragen lässt an manchen Stellen ist in allen Momenten, wo mir eine Art von Bedrohungslage gegeben werden soll. Und ich finde, da ist das Sounddesign besonders stark, weil die Bedrohung hätte ich ansonsten durch die reine Visualität ganz oft nicht. Aber wenn diese besagte Szene ist, wo Christopher Walken da im Kopf seines Sohnes böse Dinge sagen und tun darf zum Beispiel, da spielt das Sounddesign extrem stark auf. Oder auch bei diesem ganz kurzen Einspieler dieses militärischen Originaltapes quasi. Mhm. Das finde ich auch sehr, sehr stark. Und auch überhaupt bei diesen Aufnahmevideos, die auch dann bei dieser Demonstration abgespielt werden, mit der Achterbahnfahrt und mit dieser kurzen Casino-Sequenz und all diese Geschichten und hier diese Wasserrutsche und sowas. Auch da finde ich das Sounddesign wirklich stark. Viele tolle Geräusche, eingefangene Atmos und Stimmen. Das macht mir richtig Freude und gibt mir tatsächlich immer wieder auch so eine Paranoia-Stimmung und eben auch so eine echte Bedrohung in diesen Film rein. Es funktioniert für mich fast ausschließlich über den Ton. Und das klappt gut. Das klappt nicht an jeder Stelle, aber das ist dennoch eine tolle Arbeit, die hier geleistet wurde. An manchen Stellen kurz vor Gänsehaut, muss ich sagen. Also das ist schon cool. Und das ist mir auch da im Kino wirklich nochmal extrem aufgefallen. Dann mit lauterem Sound, größerem Bild, weiterer Anlage und dann diesem dunklen Raum. Das wirkt. Da wirkt die Musik richtig toll und da wirken auch die Sounds ganz, ganz toll. Also das ist wirklich bedrohlich an manchen Stellen. Das ist auch wirklich mitreißend, packend und mitreißend und mir fallen da gar keine besseren Worte für ein. Also das ist, glaube ich, wirklich, da muss man dieses Ding im Kino mal erlebt haben, um da vielleicht ranzukommen. Weil ich spüre das zu Hause nicht in diesem Maße. Das ist mir auch jetzt wieder aufgefallen, als ich den jetzt nochmal geguckt habe. So, ich würde mir auch wünschen, dass der irgendwann hier nochmal irgendwo gezeigt wird. Und ich könnte auch wetten, zu irgendeinem Jubiläum oder sowas wird das auch nochmal passieren. Das fände ich spannend. Also wirklich tolle Arbeit an ganz, ganz vielen Stellen.
Das stimmt auf jeden Fall. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht.
So, da haben wir also diesen Film mit gemischten Gefühlen. Mögen wir mal ein wenig in Richtung Finale gucken. Lass mich raten. Nein, ich mag lieber nicht raten. Erzähl mir, wie hast du das Finale empfunden?
Ich habe es erstmal überhaupt gar nicht verstanden, muss ich sagen.
Ich wusste es.
Geil. Ich stehe bei mir da. Zum Schluss hat er dann die Erleuchtung, Fragezeichen. Ich habe es nicht verstanden. Das steht so da. Mhm. Wir haben so ein bisschen so ein 2001 Ende irgendwie, wo der Christopher Walken mit dem Device per Telefonzelle sich einhackt und dann eine Erkenntnis hat. Also wir haben wie so eine Art Weltallperspektive, wo wir erst so einen Nebel sehen und dann so eine Fahrt durch diesen Nebel haben und irgendwann hast du dann Einblendungen von dieser Matrix, wie die aufgebaut ist, wie diese ganzen Gedanken miteinander verschwimmen und das Ganze macht dann irgendwie so ein Ding auf, er hat jetzt die ultimative Erkenntnis und seine Frau denkt, dass er stirbt. Gibt sich nicht wirklich sehr viel Mühe, ihn da zu unterstützen und schreit ihn auch raumzu an, dass er jetzt nicht sterben soll. Das fand ich auch ein bisschen blöd an der Stelle. Er hat das auch ein bisschen kaputt gemacht, die Szene. Und am Ende hat er es dann doch überlebt. Sie nimmt ihn in den Arm und der Film ist vorbei. Und dann sieht das so ein bisschen aus, wie die beiden dann in so eine Gedankenblase auch reingezogen werden und dann noch so ein bisschen ja im All als Gedankenblase durchs All schwirren. Ich weiß, was Frumbull davor hatte. Ich glaube es. Der Film schafft es aber nicht, mir das zu vermitteln. Emotional schon mal gar nicht. Aber auch wenn ich es nicht so richtig gleich verstanden habe, hatte ich trotzdem sehr viel Spaß mit der Szene. Das sah unverschämt gut aus. Ich mochte diese Effekte. Ich mochte diese Einstellung mit diesem Lens-Flair und diesen Nebel, wo dann irgendwelche Artefakte dann sich auf die Mitte zu bewegen von den Rändern aus. Das mochte ich alles sehr, aber das hat mich komplett kalt gelassen. Aber wirklich. Udo, du hast die Erkenntnis und Erleuchtung verstanden und auch selber gehabt.
Also emotional hat es mich jetzt auch nicht abgeholt, aber ich sehe diese ganze Sequenz unglaublich gerne und das, was, also ich habe da jetzt keine riesengroße Interpretation, aber am Ende des Films sehe ich ja eigentlich, so meine ich zumindest, zwei Dinge. Ich sehe zum einen, dass sie rein fachlich innerhalb dieser Thriller-Sequenz und auch danach es schaffen, dieses System wieder zu kapern in irgendeiner Art und Weise. So, das ist das eine, was ich sehe, ne, gegen das Militär da zu operieren. Das andere ist ja dieser Strang, um den es da eigentlich die ganze Zeit geht, nämlich dieses Sterbetape von seiner Kollegin. So. Und dieses Sterbetape will er unbedingt bis zum Ende angucken und schafft das immer ja nur stückweise und muss sich da auch so ein bisschen absichern mit so einer Technik, die ich auch nicht ganz verstanden habe. Na, jemand anderes, der das ungefiltert sieht, der geht dabei drauf und er scheint so eine Art Filter einzuarbeiten oder ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall geht er nicht dabei drauf, aber wird trotzdem auch sehr überrollt von den Eindrücken und schafft es eben in dieser Abschlusssequenz, in dieser Telefonzellensequenz, dann dieses Ende zu sehen und was er sieht, ist ja wirklich der Übergang und wahrscheinlich auch ein kleiner Ausschnitt vom Leben nach dem Tod. Und das ist die Erkenntnis, die ihm da gebracht wird. Er sieht also etwas, was nur er sieht, was nur er weiß. Er ist der erste Mensch, der diesen Übergang aufgezeichnet miterlebt, mitfühlt, mitschmeckt, mitriecht, mit alles, mit allen Sinnen diese Erfahrung macht und das überlebt. So. Und das ist halt, glaube ich, dieses Sprengende. So, was Thrumple da genau mit ausdrücken wollte, das kann ich nur mutmaßen. Aber ich verstehe zumindest, dass es halt wahnsinnig viel hier mit unserer Figur macht und dem Ganzen wirklich so ein Relief gibt, weil er dieses, die, das, was sie ihm hinterlassen hat, erleben durfte. Was für ihn was ganz Besonderes ist. So, es wird einem vorher nie gegeben, ob das auch so ein Traum war, auch in dieser Art zu forschen, auch in diese Richtung weiter vorzudringen. Aber vielleicht sprengt es zumindest alles, was er sich als Wissenschaftler ausgemalt hat, was er mit diesem Projekt jemals erreichen kann. Und sie macht ihm dieses unglaubliche Geschenk und für ihn ist es halt die größte Erlösung, dieses Geschenk quasi zu öffnen und entgegennehmen zu können und erleben zu können. Und das ist das, was wir dann da mit diesem Bilderrausch erfahren.
Und was wäre, wenn, das ist jetzt natürlich gekünstelt, aber was wäre, wenn Trumbull von Anfang an das als Thema reingebaut hätte? Sprich, also wir fangen an mit zum Beispiel dem Verlust seines Vaters, seiner Mutter, seines Kindes oder irgendetwas, ja, dass wir diesen Verlust, diesen Tod nutzen können, damit er eine Motivation hat oder wir eine Motivation in ihm sehen, warum das irgendwann für ihn wichtig ist. Weil der Film gibt mir nichts an die Hand, warum das für die Figur wichtig wäre. Warum will er unbedingt das Tape haben? Warum will er das unbedingt bis zu Ende sehen? Weißt du, was ich meine?
Ja, klar.
Der Film erzählt es uns ja gar nicht. Er gibt uns auch wirklich, der wirft uns das alles nur davor und puzzelt das bitte selber zusammen. Und ich bin kein fauler Zuschauer, das bin ich wirklich nicht. Aber ich möchte manchmal ganz gerne wissen, warum ich etwas sehe, warum ich mit einer Figur mitfühlen soll, warum sie etwas tut. Ich möchte die Motivation verstehen, damit ich den Rest auch mitgehen kann. Das ist das Einzige, was ich von so einem Film verlange. Da muss nicht logisch sein, das muss alles nicht kohärent zueinander passen, das kann auch mal billig und scheiße gemacht sein, aber wenn die Motivation nicht stimmt, dann bin ich nicht involviert. Mhm. Und das wäre doch das Einfachste gewesen, von Anfang an dieses Thema glatt zu ziehen und dann am Ende dieses wirklich sehr befreiende Ende dann zu haben. Das macht ja dann auch hochgradig Sinn. Mhm. So habe ich schöne Bilder und aber nichts, was sich dieser Film auch wirklich irgendwie erarbeitet hätte, sondern wir sind als neutraler Beobachter bei dieser Geschichte irgendwie dabei und zimmern uns jetzt selber so ein bisschen den Film zusammen. Und scheiße, da hat der Film wirklich echt ein bisschen was verpasst. Und das wäre nicht großartig schwer gewesen, das zu machen, finde ich zumindest.
Ja, das stimmt. Ich weiß halt einfach nicht, ob es sein Punkt war, aber da er das hier als Finale setzt, obwohl, da muss man ihm jetzt auch wieder zugestehen, ich glaube, er musste am Finale unglaublich viel rumfriemeln, er musste auch Dinge rausschneiden, wegen eben dieses Todes der Schauspielerin, ne? Dass da ganz viele Dinge dann nicht mehr möglich waren, dass er da den Dreh nochmal anders machen musste. Da wurde dann auch ein Double mit eingesetzt, ein Körperdouble eingesetzt und so weiter und so fort. Also ich glaube, es war auch unglaublich schwierig, diesen Film dann zu einem irgendwie halbwegs stimmigen Finale zu bekommen. Da wäre es auch nochmal interessant gewesen, wie hätte das ursprünglich ausgesehen? Was war seine ursprüngliche Kernidee dafür? Das weiß ich eben gar nicht. Ich habe ein paar Dinge gelesen, aber mir ist es immer noch nicht so ganz klar, wo er eigentlich ursprünglich mal hin wollte, wäre dieser Schicksalsschlag so nicht passiert. Da kann man nur mutmaßen, ne? Aber ich glaube, da haben die Produktionsumstände auch dafür gesorgt, dass hier manche Stränge nicht ernsthaft aufgelöst werden und dass dieses Finale eben so ist, wie es ist. Ich könnte fast wetten, wäre dieser Unglücksfall nicht passiert, hätte das Ende ganz anders ausgesehen.
Meinst du ja?
Ja. Ich habe da irgendwas auch gelesen mit, es gab auch noch eine Sterbeszene in diesem Wasserbecken und sowas oder vielleicht sogar eine Mordszene. Ich bin nicht ganz sicher, wie ich diesen Text, den ich da gelesen habe, interpretieren darf. Also ich habe da verschiedene Versatzstücke gelesen, die lasen sich so ganz anders, so in Richtung Ende. Und das musste halt natürlich alles rausgenommen werden, so alles, was mit Wasser dann, mit Wasser und Tod in Zusammenhang stand, wurde gecuttet. Klar, verstehe ich. Aber ich glaube, dadurch ist dieses Ende, was wir hier haben, erst entstanden. Oder zumindest nochmal anders ausgearbeitet worden. Aber gut, das ist jetzt auch viel Kristallkugel, ne? Keine Ahnung. Ja. Ich habe irgendwo auch gelesen, es gibt irgendwie eine Doku über das Thema, so ein bisschen diesen Tod der Schauspielerin und auch in Verbindung zu dem Film. Ich werde da irgendwann nochmal näher reinforschen und gucken, ob ich da noch ein bisschen Erkenntnisgewinn finden kann. Schlussendlich kann ich zum Finale nur sagen, es macht mir tierisch Spaß, das zu sehen. Und ich verstehe trotzdem nicht wahnsinnig viel. Und das ist eine Tatsache. Es zieht sich durch den Film. Ich verstehe nicht wahnsinnig viel.
Das geht mir genauso und ich hatte sehr oft den Gedanken, dass Strange Days, der wir übrigens auch schon im Podcast besprochen haben, sich viele dieser Themen angenommen hat und die etwas kohärenter, und nicht nur etwas kohärenter, sondern vor allen Dingen kohärenter umgesetzt hat, natürlich mit anderen Motiven und anderen Themen, aber so dieses Kernding und diesen Device, das finde ich tatsächlich schon ganz spannend. Ja.
Da bin ich ja mal sowas von gespannt. Hackers hast du ja auch noch nicht gesehen und das Netz auch nicht, korrekt?
Genau, die habe ich beide noch nicht gesehen.
Heiliger Böhmam. Ja, ich bin sehr gespannt, was dann, also Hackers dreht ja nochmal viele Dinge wirklich auf 11 hoch, was das dann mit dir tun wird. Und das Netz ist da auch nochmal so eine ganz eigene Sparte von Filmen. Also ich bin sehr gespannt, was dieser Quatsch dann mit dir macht. Eieieiei.
Sind vor allen Dingen beides Filme, die ich unbedingt auch in den 90ern sehen wollte, immer sehen wollte und es nie geklappt hat. Und dann ab Anfang der 2000er auch in Vergessenheit geraten sind, weil das auch Filme sind, die sind ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Das waren zu der Zeit, als die rauskamen, riesengroße gehypte Filme, das weiß ich, riesengroße Hits. Aber dann sind die irgendwie in der Versenkung verschwunden. Also, das ist nicht so diese Evergreens, so wie in Carpenter oder irgend sowas.
Also Hackers ist bei mir immer ein Evergreen.
Das weiß ich. Das weiß ich.
Ich werde mit diesem Podcast dafür sorgen, dass das für die ganze Welt so aussieht. Hack the Planet! Naja, wie auch immer. Wollen wir zum Fazit schlittern? Oder hast du noch große Punkte, die du gerne vor dem Fazit hier niederlegen magst?
Oh, nö. Ich denke, ich habe so das Wichtigste gesagt zu dem Film. Wir können gerne ins Fazit schlittern.
Ja, schlittere. Schnapp dir deinen Schlitten und auf geht die wilde Fahrt.
Also zuerst mal, ja cool, dass wir jetzt eine Wissenslücke schließen konnten, zumindest ich schließen konnte, weil du diesen tollen Film mitgebracht hast. Du sagst bewusst tollen Film, denn bei aller Kritik hatte ich ja trotzdem viel Spaß an der Visualität und wie der Film allgemein aufgebaut und konzipiert ist. Dieses Fragmentarische, dieses wissenschaftliche Thema da reinzubringen auf eine sehr nüchterne und angenehme Art. Das hat mir auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich mochte auch die ganzen Schauspieler und das hat mir auch richtig gefallen. Und da konnte ich relativ schnell hinwegsehen, dass ich dem ganzen Film zu großen Teilen nicht wirklich folgen konnte, weil ich nicht wusste, wohin jetzt eigentlich, warum. Aber dann sah das halt auch so gut aus. Oder es gibt ja eine Szene in dem Film, wo ich mich gefragt habe, wie kommt man auf die Idee, in so einem Film, bei so einem Budget, in der Mittagssonne, draußen in diesem Garten, der immer nach einem Golfplatz aussieht, zu drehen und das so auszuleuchten. Das habe ich nicht verstanden. Es sah aber super interessant aus. Und auch dieses IMAX-Format mit Anamorphics noch dran geschnallt. Leute, also das sieht halt auch echt unverschämt gut aus. Also auf dieser visuellen Ebene hat dieser Film mich da komplett bekommen, weswegen ich da sehr positiv aus der Sichtung rausgehe. Muss dazu sagen, wenn ich den Film nochmal sehen möchte, dann unbedingt auf der großen Leinwand, weil da gehört der Film wirklich hin. Und ja, vielleicht lässt sich ja dann irgendwann in absehbarer Zukunft auch was drehen. Fingers crossed, Updates folgen noch. Aber Udo, ich sag dir danke, dass du den Film mitgebracht hast. Das war heute mal eine andere Seherfahrung als sonst und vor allem auch ein anderes Gespräch. Denn die letzten Male war ja dann doch etwas zotiger und etwas gurkiger und jetzt hier wirklich dieses High-Concept Science Fiction. Das hat schon was gehabt. Wäre der Film noch ein bisschen inhaltlich kohärenter, das wäre so wirklich alle Sterne und ein Herz drauf, aber so war es trotzdem eine schöne Erfahrung. Und deswegen gebe ich jetzt zu dir.
Herzlichen Dank. Ja, ich brauche gar nicht so viel anzufügen. Ich kann nur sagen, ich verstehe all deine Kritik und gebe dir zu sehr weiten Teilen absolut recht. Und dennoch ist das wieder einer jener Filme, die ich einfach liebe. So, und das stelle ich immer wieder fest. Ich lege den ein und hab Bock. Ich habe schon vorher richtig Bock, aber sobald der läuft, habe ich doppelt Bock. Und das zieht sich auch durch den Film durch. Und das liegt an ganz vielen Dingen, die du alle ganz wunderbar ausgeführt und dargelegt hast. Deshalb brauche ich das gar nicht zu tun. Also bleibt nur zu sagen, ich kann, will und werde diesen Film niemals fertig analysieren oder in irgendeiner Art erklären können. Das gibt der Film mir gar nicht. Und ich möchte es auch wirklich nicht, sondern ich will ihn einfach einlegen und genießen, mich von diesen Bildern und diesen Sounds und der Mucke mitreißen lassen, von Christopher Walkens völlig überdrehtem Spiel mitreißen lassen, und ich lasse mir diesen ganzen Quatsch erzählen und gehe am Ende grinsend daraus. Und hey, genau das erwarte ich von einem Film, und genau das macht doch, dass ich einen Film sehr mag. Von daher, guckt euch dieses Teil an, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, denn es ist wirklich unterhaltsam, es ist lohnenswert, es ist verrückt bescheuert und hat trotzdem ganz viel zum Diskutieren, zum Nachdenken, zum Interpretieren, wenn man das denn möchte. Das ist wirklich ein Film für Freunde des Mediums Film. Geiles Ding. So, und ich freue mich unglaublich, dass wir diese Reihe dann ein bisschen weiterführen und dann noch weitere Filme in zumindest ähnliche Richtungen, wenn auch wieder auf eine ganz andere Art hier reinbringen. Denn ich muss sagen, ich habe die Paranoia-Reihe ein wenig vermisst. Und mit diesem extra Einschlag freue ich mich sehr auf diese Filme. Aber neben den schon angekündigten, Basti, auf welche Filme können sich denn unsere Zuhörenden noch freuen?
Ja, du hast ja die Filmauswahl jetzt mehr oder weniger festgelegt, denn du bist ja dran gewesen, Filme auszusuchen. Da gehört ja unter anderem dieser Project Brainstorm mit rein.
Yep.
Eigentlich heißt der im Englischen ja nur Brainstorm, und im Deutschen heißt er dann Projekt Brainstorm.
Yep.
Du hast uns aber noch einen Western ausgesucht, einen Schneewestern hast du uns ausgesucht, von einem Wiederkehrer, von Robert Altman. Hier im Podcast. Du hast uns
McCabe and Mrs. Miller rangeschliffen.
Ganz genau. Der kommt auf jeden Fall. Und ich bin auf jeden Fall noch einen Film schuldig. Das werdet ihr aber im nächsten Gespräch auf jeden Fall, zumindest fürs Zweiergespräch, das werdet ihr im nächsten Gespräch dann raushören, was das werden wird. Da müsst ihr euch überraschen lassen.
Gut, dann lassen wir uns überraschen. Ich bin genauso gespannt wie ihr alle da draußen.
Oder ich denke, dann haben wir es doch heute, oder?
Haben wir. Der Brain ist gestormt. Nee, das Brain ist gestormt, so. Wir können die Helme absetzen und mit der Nostromo weiter in den Sternenhimmel zwischen Lensflares und Sterne fahren und sagen, danke Basti fürs Gespräch, danke da draußen fürs Zuhören und adios.
Ahoi. Udo, wir machen sehr häufig im Podcast diesen Fehler, dass wir uns so eine Frage noch irgendwie stellen, die wir dann im weiteren Verlauf des Gesprächs klären wollen, und dann bleibt die einfach nur liegen. Ich habe mir die Frage aber extra nochmal aufgeschrieben, und für die, die super treu sind und uns bis hierhin tatsächlich noch zugehört haben, gibt es jetzt auch endlich die Auflösung, nämlich, fühlt sich der Film für dich nicht so nach Science Fiction an, und konntest du da jetzt im Laufe des Gespräches da für dich irgendwie eine Lösung finden, warum das so ist?
Eigentlich ist ja, dass wir sowas nicht auflösen und immer mal wieder Fragen reinschmeißen, die wir nie wieder aufgreifen, oder Punkte reinschmeißen, die wir nie wieder aufgreifen, ist eine Trademark unseres Podcasts. Von daher müsste ich jetzt eigentlich an dieser Stelle auflegen. Okay, aber ich gehe da doch mal in mich, weil ich glaube, das liegt tatsächlich daran, dass das für mich so ein Stimmungsfilm ist. Also wenn ich diesen Film anders, ich habe Phasen, in denen ich, und das ist bei mir wirklich sehr typisch, das ist ganz typisch, Udo, ich habe Phasen, in denen ich Genres durchsuchte. Ich habe zum Beispiel so eine High-Film-Phase, dann gucke ich mir alle möglichen High-Filme an. Oder mal so eine Slasher-Phase, da gucke ich dann, Leute, die mir bei Letterboxd folgen, wissen das dann, irgendwie 10 Slasher hintereinander oder sowas, ne? Und diesen Film hier würde ich, und das habe ich auch schon, nur dann einlegen, wenn ich gerade so eine Paranoia-Phase habe. Aber nicht, wenn ich eine Science-Fiction-Phase habe. Weil der sich für mich viel näher anfühlt an einem Dialog oder an einem Blowout vielleicht oder an einem was auch immer. Also Klute vielleicht auch sogar durch die Visualität und so. Da müsste ich nochmal tiefer reingehen. Aber ich glaube, ich würde den immer in dieser Phase einlegen, aber nicht, wenn ich eine Science-Fiction-Phase habe und gerade Science-Fiction-Filme durchsuchte. Und das macht's für mich. Das ist so die Stimmung, die der Film für mich transportiert durch die Bilder, durch das Tempo, durch die Erzählweise, durch die Musik vor allem auch, durch die Sounds auch, und auch so ein bisschen durch diese ganze Thematik mit dem Militär und auch so eigentlich diesem ganzen letzten Drittel von dem Film, das ist für mich halt alles Paranoia-Thriller, was ich da fühle. Mhm. Nicht unbedingt alles, was ich da sehe, aber das, was ich fühle. Und das macht es für mich grundsätzlich dann weniger zu einem Science-Fiction-Film, sondern viel mehr zu dieser anderen Sparte-Film.
Mhm. Dem kann ich mich tatsächlich anschließen. Ich sehe das nämlich ähnlich. Und eine andere Sache ist, warum der Film nur auf dem Papier für mich Science-Fiction ist, aber gefühlt eben nicht ist. Für Science-Fiction, für diesen Wissenschaftsaspekt fehlt mir viel zu viel Erklärung. Also das wirklich, die fehlt. Man sagt ja bei Star Trek zum Beispiel ganz gerne dieses Techno-Babble, mhm, dass du Dinge erklärst, wie sie funktionieren. Und das machst du sehr häufig. Also du bist sehr detailverliebt, wenn es darum geht, eine Funktionalität von irgendwelchen Devices zu erklären, damit ich das auch verstehe und dann auch entsprechend involviert bin. Und das macht der Film gar nicht.
Ja.
Und der macht das aber eben halt auch insgesamt im Film. Er zeigt immer nur die Dinge, er behauptet sie sozusagen und dann geht der Film weiter. Und ich glaube, das ist eben halt der Grund, warum der Film sich auch nicht für mich wie Science-Fiction anfühlt. Aber ich könnte ihn ja auch nicht als klassischen Paranoia-Thriller oder als Drama einsortieren, weil auch da ist er nicht ausreichend dafür. Deswegen, ja, es bleibt alles nur auf dem Papier. Aber den Rest haben wir aber ja schon im Gespräch geklärt.
So sieht's aus.
In diesem Sinne nochmal vielen Dank fürs Gespräch. Ihr da draußen wisst, was zu tun ist. Und jetzt wirklich Ahoi.
Tschüssikowski.